Heute ist Donnerstag, der 9. Oktober 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Michael.
Hallo, Jana. Hallo allerseits.
Wie immer diskutieren wir im ersten Teil unseres Programms über aktuelle Ereignisse der Woche. Wir beginnen mit einem alarmierenden Trend. 2 Jahre nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 erlebt Europa einen Anstieg des Antisemitismus. Führende Vertreter der jüdischen Gemeinschaft warnen davor, dass Antisemitismus zunehmend instrumentalisiert wird. Anschließend sprechen wir über Frankreich, wo der Zusammenbruch der Regierung, Präsident Emmanuel Macron und das Land in eine zunehmend eskalierende politische Krise stürzt. Wie geht es weiter für Frankreich nach dem überraschenden Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu? In unserem Wissenschaftssegment sprechen wir heute über das einzigartige Vermächtnis von Jane Goodall für die Forschung und über ihren Einsatz für den Naturschutz. Und zum Schluss erinnern wir an Claudia Cardinale, eine der berühmtesten Schauspielerinnen Italiens. Sie ist im Alter von 87 Jahren gestorben.
Beide waren bemerkenswerte Frauen, die von vielen sehr bewundert wurden. Und das aus gutem Grund.
Auf jeden Fall. Aber jetzt erzähl uns bitte, worüber wir heute im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Relative Clauses. Ein Probedruck des Nürnberger Künstlers Albrecht Dürer ist nach 143 Jahren Leihgabe wieder zurückgekehrt. Wir sprechen darüber, um welches Werk es sich handelt, wo es so lange war und warum es wichtig ist zu wissen, wem ein Kunstwerk rechtmäßig gehört. Die Redewendung dieser Woche ist aus dem Häuschen sein. Darauf passt der phänomenale Sieg der deutschen Nationalmannschaft der Männer im Basketball. Sie gewann vor ein paar Wochen das EM-Finale gegen die Türkei in Riga. Ein sensationeller Erfolg für Deutschland.
Interessante Themen. Los geht's!
Zunehmender Antisemitismus in Europa, 2 Jahre nach dem Anschlag der Hamas.
Antisemitische Vorfälle in Europa haben nach dem am 7. Oktober 2023 von der Hamas verübten Anschlag auf Israel einen neuen Höchststand erreicht. Führende Vertreter der jüdischen Gemeinschaft äußern große Besorgnis darüber, dass es fast täglich zu Angriffen auf jüdische Menschen und Einrichtungen kommt. Sie weisen auch darauf hin, dass sich viele jüdische Menschen aufgrund der eskalierenden Bedrohungen gezwungen sehen, ihre Identität in der Öffentlichkeit zu verbergen. Behörden in ganz Europa haben die Sicherheitsvorkehrungen rund um jüdische Einrichtungen verstärkt. Dies hat sich insbesondere in Deutschland als wirksames Mittel zur Verhinderung von Anschlägen erwiesen. Dennoch kommt es weiterhin zu antisemitischen Gewalttaten. Vor kurzem wurden in Manchester bei einem Angriff vor einer Synagoge während Yom Kippur 2 Menschen getötet und mehrere verletzt. Führende jüdische Persönlichkeiten warnen davor, dass Antisemitismus und Nationalismus im politischen Diskurs zunehmend instrumentalisiert werden. Sie äußern die Befürchtung, dass Antisemitismus zu einer politischen Waffe wird, die insbesondere von rechtsextremen Parteien gegen Einwanderer eingesetzt wird. Dieser beunruhigende Trend rückt die jüdische Gemeinschaft in den Mittelpunkt eines größeren gesellschaftlichen Konflikts.
Kaum zu fassen, dass der Angriff der Hamas auf Israel und der Beginn des Krieges in Gaza schon 2 Jahre her ist. Noch erschreckender ist aber, wie stark der Antisemitismus seither zugenommen hat. Das ist wirklich beunruhigend.
Ja, und es ist sehr traurig, dass sich so viele jüdische Menschen gezwungen sehen, ihre Identität in der Öffentlichkeit zu verbergen. Trotzdem finde ich es wichtig, klarzustellen, dass nicht jede Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichzusetzen ist.
Oh, absolut. Aber ich spreche nicht nur von Kritik, sondern von der zunehmenden Belästigung und Gewalt. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen rund um jüdische Einrichtungen in Deutschland machen deutlich, wie unsicher die Lage geworden ist.
Ich weiß. Ich fürchte nur, dass das die Situation nur noch schlimmer macht und die Spaltungen vergrößert, anstatt zu helfen, den Antisemitismus zu bekämpfen und Versöhnung zu bringen.
Sicherheitsmaßnahmen haben nichts mit Spaltungen zu tun. Menschen müssen geschützt werden. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber ich stimme zu, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, Antisemitismus zu verhindern. Das ist keine leichte Aufgabe. Vor allem, wenn populistische Politiker den antisemitischen Trend instrumentalisieren und im Verborgenen zu Gewalt aufstacheln. Verschärfung der politischen Instabilität Frankreichs nach dem erneuten Zusammenbruch der Regierung.
Nach dem Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu nur 28 Tage nach seinem Amtsantritt steht Frankreich vor einer großen politischen Krise. Die Situation veranschaulicht die Herausforderungen, die Präsident Macron in der Nationalversammlung zu bewältigen hat. Die Nationalversammlung ist zwischen rechtsextremen, linksextremen und zentristischen Fraktionen gespalten, was in nur 21 Monaten zum Scheitern von 5 Regierungen geführt hat. Die Gegenreaktionen auf Lecornus Kabinettsernennungen machten deutlich, wie schwierig es ist, in diesem zersplitterten Umfeld einen Konsens zu erzielen. Alle 5 vorherigen Regierungen waren an dem Versuch gescheitert, das Haushaltsdefizit Frankreichs mit Sparmaßnahmen zu senken. Das Defizit beläuft sich auf fast 6% des Bruttoinlandsprodukts und ist damit doppelt so hoch wie der EU-Grenzwert. Auch die Staatsverschuldung des Landes ist eine der höchsten in der EU. Politische Analysten sehen mehrere mögliche düstere Szenarien. Die Ernennung eines neuen Premierministers ohne einen politischen Kompromiss mit anderen Fraktionen könnte zu einer weiteren gescheiterten Regierung führen. Eine Auflösung der Nationalversammlung würde Neuwahlen auslösen, die die festgefahrene Situation wahrscheinlich nicht ändern würden. Ein Rücktritt oder sogar eine Amtsenthebung Macrons ist ebenfalls unwahrscheinlich.
Da bahnt sich eine Verfassungskrise an, Jana. Die Parallelen zur Instabilität der vierten Französischen Republik sind geradezu unheimlich. Es ist fast so, als würde sich die Geschichte wiederholen.
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so schlimm ist. Ja, die Nationalversammlung ist zersplittert, aber Macron hat immer noch entscheidende Befugnisse als Präsident. Und diese Macht ist eine direkte Folge des Untergangs der Vierten Republik und der Verfassungsänderungen.
Das stimmt, aber seine Fähigkeit, effektiv zu regieren, ist extrem beeinträchtigt. 5 Regierungen in 21 Monaten. Selbst Italien unter Giorgia Meloni, wohl kaum ein Vorbild für langfristige Stabilität, ist wahrscheinlich schadenfroh. Frankreich könnte vor einer Verfassungskrise stehen, vor allem, wenn Macron entscheidet, das Parlament erneut aufzulösen.
Das könnte durchaus passieren. Aber ich glaube, Macron ist da strategischer. Er mag in die Enge getrieben sein, aber es gibt immer Wege, solche Herausforderungen zu meistern. Ich glaube nicht, dass er es so weit kommen lassen wird, dass die Fünfte Republik zusammenbricht.
Ich hoffe, du hast recht. Aber Macron muss bald einen Weg finden, diese Fraktionen zu vereinen. Wenn er das nicht tut, könnten sich die extreme Rechte und die extreme Linke in irgendeinem populistischen Anliegen gegen Macron verbünden.
Zum Beispiel bei der Aufhebung der unpopulären Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre, die Macron durchgesetzt hat?
Zum Beispiel. Denn wenn es eine Sache gibt, in der sich die extreme Linke und die extreme Rechte einig sind, dann ist es ihr Hass auf Emmanuel Macron. Jane Goodalls einzigartiges Vermächtnis für die Forschung und den Naturschutz.
Die berühmte Primatenforscherin Jane Goodall ist letzte Woche im Alter von 91 Jahren während einer Vortragsreise in Kalifornien gestorben. Goodall wurde 1934 in London geboren und erfüllte sich mit Anfang 20 ihren Kindheitstraum, nach Afrika zu reisen. Dort in einer abgelegenen Station in der Nähe des Tanganyika-Sees in Tansania begann sie ihre bahnbrechende Forschung über Schimpansen. Obwohl sie keine formale wissenschaftliche Ausbildung hatte, revolutionierte sie die Primatenforschung durch aufmerksame Beobachtungen, die die komplexen Verhaltensweisen von Schimpansen, darunter den Gebrauch von Werkzeugen und deren soziale Dynamik offenbarten. Trotz der Skepsis und Kritik ihrer männlichen Kollegen fand Godards Arbeit breite Beachtung, was zu einem großen öffentlichen Interesse an ihrer Forschung führte. Auf einer wissenschaftlichen Konferenz im Jahr 1986 hörte sie zum ersten Mal von der Abholzung der Wälder und dem Rückgang der Schimpansenpopulationen. Daraufhin verlagerte sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf den Aktivismus und widmete ihr Leben dem Naturschutz und dem Tierschutz. Jane Goodalls außergewöhnliche Karriere verbesserte unser Verständnis von Primaten und weckte weltweit das Bewusstsein für Umweltprobleme.
Ein außergewöhnliches Leben. So viele bahnbrechende Errungenschaften.
Ihr Leben war nicht nur in Bezug auf die Primatenforschung bahnbrechend. Goodall durchbrach auch die unsichtbaren Barrieren innerhalb eines stark männerdominierten Fachgebiets. Als sie 1963 zum ersten Mal auf dem Cover des National Geographic erschien, beklagten sich einige männliche Wissenschaftler, dass das Magazin sie niemals aufs Cover gesetzt hätte, wenn sie keine schönen Beine gehabt hätte.
Meinst du damit ihre Äußerungen dazu in der Aprilfolge des Podcasts Call Her Daddy? Sie hat jedenfalls nicht gezögert, ihre Meinung zu dem damaligen Vorfall zu äußern.
Genau. Ich kann mir kaum vorstellen, wie verärgert sie über diesen offenen Sexismus gewesen sein muss. Aber sie hat ihn sich für ihre Arbeit zu Nutzen gemacht.
Ja, sie hat darüber gescherzt und gesagt, wenn ihre Beine geholfen hätten, ihre Forschung zu finanzieren, dann war sie dankbar dafür. Sie hat gesagt, es waren aber auch wirklich schöne Beine.
Die Zeiten haben sich geändert. Heute können wir darüber lachen, weil Jane Goodall wirklich Barrieren durchbrochen hat. Und wenn man darüber nachdenkt, geht es bei ihrem Vermächtnis nicht nur um Schimpansen, sondern auch um den Kampf für die Anerkennung von Frauen in der Wissenschaft.
Genau. Ihre Geschichte ist inspirierend. Sie erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Stereotypen in Frage zu stellen und auf eine Zukunft hinzuarbeiten, die in allen Bereichen inklusiver ist. Die italienische Filmikone Claudia Cardinale ist gestorben.
Claudia Cardinale, eine der berühmtesten Schauspielerinnen Italiens aus den 1960er Jahren, ist am 23. September im Alter von 87 Jahren in Nemours, Frankreich, gestorben. Cardinale, die für ihre Schönheit und ihr bemerkenswertes Talent bekannt war, spielte in ihrer mehr als 60-jährigen Karriere in über 150 Filmen, darunter in Klassikern wie Der rosarote Panther und Federico Fellinis 8,5. Cardinale wurde am 15. April 1938 als Tochter sizilianischer Einwanderer in Tunesien geboren. Sie war anfangs zögerlich, eine Karriere als Schauspielerin zu verfolgen. Nachdem sie jedoch einen Schönheitswettbewerb gewonnen hatte, stieg sie in die Filmindustrie ein und wurde schließlich zu einer prominenten Darstellerin, die oft mit den italienischen Schauspielikonen Sophia Loren und Gina Lollobrigida verglichen wurde. Sie hatte die einzigartige Fähigkeit, den Spagat zwischen Realität und Fantasie zu meistern, was sie zu einer beliebten Darstellerin in internationalen Filmen machte. In ihrer Autobiografie aus dem Jahr 2005 schrieb sie dem berühmten italienischen Regisseur Luchino Visconti zu, ihr beigebracht zu haben, wie man schön ist. Er lehrte mich, das Geheimnisvolle zu kultivieren. Ohne dieses, so sagte er, könne es keine wahre Schönheit geben.
Ein wunderbares Zitat. Das Geheimnisvolle zu kultivieren, um schön zu sein. Und Claudia Cardinale hat genau das getan. Man denke nur an den Film »Spiel mir das Lied vom Tod«. Ihre Figur in diesem Film hat diese rätselhafte Ausstrahlung, die alle um sie herum in ihren Bann zieht.
Genau, in diesem Film ist sie mehr als nur ein schönes Gesicht. Ihre Stärke und Verletzlichkeit machen sie zu einer komplexen Figur.
Was ist mit dem Film »Der rosarote Panther«? Das ist ein ganz anderer Filmstil, aber ihre Figur verleiht der Geschichte eine völlig neue, faszinierende Dimension.
Das stimmt. Ihre Fähigkeit, Komik und Geheimnisvolles zu verbinden, war sehr beeindruckend. Aber es ging über Schönheit hinaus. Sie verstand, dass das Geheimnisvolle ihre Figuren wirklich unvergesslich machte.
Und jede ihrer Rollen lud das Publikum zum genaueren Hinsehen ein. Denn wahre Schönheit liegt unter der Oberfläche.
Claudia Cardinale hat uns 150 Filme hinterlassen, in denen wir ihr wunderbares Talent erleben können.
Relative Clauses. Kunstwerk kehrt nach 143 Jahren zurück.
Es ist durchaus üblich, dass Kunstwerke als Leihgabe in verschiedenen Museen ausgestellt werden. Normalerweise kehren solche Werke, die an verschiedenen Orten zu sehen sind, jedoch nach einer überschaubaren Zeit zu ihrem Besitzer zurück. Kürzlich wurde jedoch eine seltene Grafik des Künstlers Albrecht Dürers nach sage und schreibe 143 Jahren zurückgegeben. Man hatte sie wohl vergessen.
Was ist das für eine Grafik? Wohin ist sie denn zurückgekehrt und wer hat sie so lange behalten? Und vor allem, was ist daran so wichtig?
Ich weiß, dass du viele Fragen hast, aber nicht so schnell. Eins nach dem anderen. Also, es handelt sich um einen Probedruck des Kupferstichs Herkules am Scheideweg, der auf das Jahr 1498 zurückzuführen ist.
Was ist denn ein Probedruck? Das klingt so, als ob es noch nicht einmal ein vollendetes Bild wäre.
Ganz genau. Dürer, der aus Nürnberg stammte, fertigte diese Probedrucke an, um die Wirkung seiner Kompositionen vor der Vollendung zu prüfen.
Das scheint mir ein Arbeitsschritt zu sein, der sich als durchaus hilfreich erweisen kann. Aber nun entsteht irgendwie der Eindruck, dass dieser Probedruck mehr Aufmerksamkeit erregen würde als das Original.
Naja, immerhin ist es die längste Dauerleihgabe, die es jemals gab. Und die Probedrucke, von denen übrigens nur 5 Stück weltweit existieren, ermöglichen einen spannenden Einblick in den künstlerischen Herstellungsprozess.
Wahrscheinlich ist es so ein Probedruck auch ziemlich wertvoll, wenn er so selten ist.
Deshalb war man in Kassel auch so erfreut darüber, als dieses Kunstwerk wieder zurückkam.
Nach meiner Rechnung wurde der Druck im vorletzten Jahrhundert, nämlich 1882, ausgeliehen. Von den Leuten, die die Leihgabe damals organisiert hatten, lebt keiner mehr. Wer hat den Druck denn vermisst?
Natürlich lebt von denen niemand mehr. Und wahrscheinlich hat auch keiner den Druck vermisst. Aber zur Kunsthistorie gehört nun mal auch die Provenienzforschung, die detailliert Aufschluss über die Herkunft von Kunstwerken gibt und darüber, unter welchen Umständen Eigentümer wechselten und ob dies rechtmäßig geschah.
Stimmt, es gibt ja einige Werke, bei denen es sich um Raubkunst handelt.
Also von Raubkunst kann in diesem Fall keine Rede sein. Im Kontext der Gründung des Deutschen Reiches 1871 baute man in Berlin eine der weltweit hochkarätigsten Sammlungen von Werken Albrecht Dürers auf.
Aha, es waren mal wieder die Berliner, die so lange auf sich warten ließen.
Für diese Sammlung durfte der Probedruck von Herkules am Scheideweg nicht fehlen und man bemühte sich darum, ihn aus Kassel nach Berlin zu bringen.
Unglaublich, dass es so lange gedauert hat, bis er wieder zurückgekehrt ist.
Nun erhofft man sich neue Erkenntnisse über das Motiv des Originals, dessen Interpretation bis heute nicht vollständig geklärt ist.
Manchmal muss man einfach abwarten und Tee trinken. Ich drücke die Daumen. Aus dem Häuschen sein. Deutschland ist Europameister im Basketball. Deutschland ist Basketball-Europameister. Ich war voll aus dem Häuschen. Ich habe echt Purzelbäume geschlagen.
Das kann ich gut glauben. Es war das erste EM-Finale nach 20 Jahren. Es war ja nun auch ein wirklich spannendes Endspiel gegen die bis dahin ungeschlagenen Türken. Am Anfang sah es allerdings traurig aus. Der Weltmeister von 2023 lag nach nur 4 Minuten ganze 11 Punkte hinter der Türkei.
Und Deutschland lag auch in der Pause noch 40-46 zurück. Danach ging es hin und her. Und erst am Ende war Deutschland mit 88-83 aus dem Schneider. Was für ein Krimi.
Ja, für den auch Bundespräsident Steinmeier extra nach Riga gekommen war. Das deutsche Team und die 3,89 Millionen Zuschauer im Fernsehen waren völlig aus dem Häuschen.
Absoluter Rekord übrigens. Auf Dennis Schröder war mal wieder Verlass. Er war, wie auch beim Finale der Weltmeisterschaft 2023, MVP.
Dabei hatte das deutsche Team doch mit sehr viel Gegenwind zu kämpfen, richtig?
Genau. Wo wollen wir anfangen? Zum einen war einer der besten deutschen Spieler, Johannes Vogtmann, nicht dabei. Er konnte wegen Knieproblemen nicht spielen.
Ja, kein Problem. Wir haben ja Schröder, Wagner, Da Silva und Bonga. Nicht, dass die anderen Spieler im Team nicht auch alles gegeben hätten.
Zum anderen musste der spanische Coach des deutschen Teams, Alex Mumbrú, gleich vor der EM wegen akuter Pankreatitis ins Krankenhaus. Nach 5 Spielen seines Teams ohne ihn kam er zwar wieder, aber er musste dann bald einsehen, dass es einfach nicht ging.
Das muss ihm schwer gefallen sein. Aber es war die richtige Entscheidung zum Wohle des Teams. Erlen Ibrahimovic übernahm.
Es kann aber sein, dass das Team für ihren Coach auf der Bank gerade deswegen alles gegeben hat. Der war nach dem Sieg dann auch völlig aus dem Häuschen.
Gut möglich. Das macht ein gutes Team aus.
Und dann gab es natürlich auch noch die Rassismusdebatte um Dennis Schröder.
Ja, das war ganz übel. Im Spiel gegen Litauen gab es ein paar Fans, die Affengeräusche machten, wann immer Schröder im Ballbesitz war. Sie wurden aus dem Stadion eskortiert und erhielten Hausverbot.
Gut so. Normalerweise würde man ja denken, dass ein Spieler dadurch die Konzentration verliert. Aber Schröder ließ sich nicht aus dem Rhythmus bringen. Genau das macht einen Klassenspieler aus.
Leider ist anzunehmen, dass ein solches Vorkommnis für schwarze Spieler so ein normales Erlebnis ist, dass sie das automatisch wegstecken.
Ja, leider. Schröder gab neulich dem Stern ein Interview, in dem er sagte, dass er nicht glaube, in Deutschland aufgrund seiner Hautfarbe jemals die gleiche Anerkennung zu erhalten wie der weiße Dirk Nowitzki. Für seine Aussagen bekam er viel Gegenwind.
Dabei ist es glaubwürdig. Studien belegen, dass über schwarze Sportler anders berichtet wird als über weiße. Und sie sind trotz gleicher oder besserer Leistung in den Medien deutlich unterrepräsentiert.
Das muss sich ändern.
Naja, zumindest in den USA überlegt man, Schröder in die Hall of Fame aufzunehmen.
Für Deutschland ist aber ein goldenes Zeitalter im Basketball angebrochen. Ich bin ganz aus dem Häuschen.
Ja, Michael, ich muss sagen, es fing an mit Antisemitismus und endete mit Rassismus. Das ist für mich immer ein Thema, wo ich mich frage, warum kommen wir da nicht drüber hinweg? Ich habe gerade erst neulich gesehen, dass Asamoah leider auch sehr lange, nachdem er sehr gute Erfolge erzielt hatte, sehr krass beleidigt wurde. Würde doch hoffen, dass wir das endlich mal langsam hinter uns lassen können, wo wir doch irgendwie als Weltgemeinschaft noch ganz andere Probleme zu bekämpfen haben, wo wir uns zusammentun könnten. Was meinst du?
Ja, dem stimme ich zu. Sehr erschreckend, sowas zu sehen. Was bei mir hängen bleibt darüber hinaus ist ja der Tod der Claudia Cardinale, einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, und gerade noch mal an den Film erinnert wurden, Spiel mir das Lied vom Tod, was ja in meinen Augen eines der klassischsten und eines der besten Western ist, der jemals gedreht wurde. Vielleicht ist das jetzt sogar mal wieder Zeit, diesen Film noch mal anzugucken. Das Wochenende steht bevor und vielleicht finde ich ihn auf dem einen oder anderen Kanal und werde mich nochmal an gute Zeiten erinnern. Das war die Episode 483. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Bis dahin sage ich tschüss.
Bis dann.